Guten Tag. Mein Name ist Lukas und ich studiere zurzeit Sounddesign an der FH Dortmund. In dieser Sonderepisode der Podcast-Reihe Fabrikfunk beschäftigen wir uns mit dem Thema akustische Verschmutzung im Ruhrgebiet. Damit ist jede Art von Umgebungslärm gemeint, die als störend, unerwünscht oder sogar gesundheitsschädlich empfunden wird. Wir werden einen Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Klanglandschaft Ruhrgebiet werfen und uns mit der Entwicklung der akustischen Verschmutzung beschäftigen. Wenn man Menschen fragt, was sie mit dem Ruhrgebiet verbinden, dann bekommt man meistens Antworten wie
Zechen,
Bergwerk,
Fußball,
an Kohle.
What?
Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Bevor das Ruhrgebiet vom Kohlebergbau eingenommen wurde, sah es hier nämlich ein wenig anders aus. Professor Dr. René Tribbel ist Dozentin für Städtebau, Bauleitplanung und Stadtgestaltungsprozesse an der TU Dortmund. Sie hat ein gutes Verständnis dafür, wie es sich hier vor der Industrialisierung angehört haben könnte.
Ja, ich schätze mal, dass es eher sehr, also im Sinne von sehr ländlich oder bäuerlich geklungen haben müsste. Dort, wo dann Menschen zusammenkommen und Handel betrieben wird, war es sicherlich ein reges Treiben. Man hat viele Stimmen gehört, bestimmt auch so ein Durcheinander irgendwie. Für viele deutsche Städte und Orte ist eigentlich so das Kirchturmläuten ja eigentlich so ein ganz wesentlicher Klang. Es gab ja immer diese kleinen Orte und Dörfer sozusagen, wo auch immer natürlich der Mittelpunkt die Kirche ist. Also das nehme ich stark an, dass man das viel gehört hat. Und sonst tatsächlich eher so landwirtschaftliche Geräusche, die dann auch natürlich noch nicht motorisiert waren. Das stelle ich mir schon so vor und dann wieder eher so ruhiger werdend Landschaft, lange Zeit eher.
Von Bauernschaften geprägt, war das Leben hier ziemlich ruhig und es dauert noch einige Jahre, bis sich dies ändern würde. Während die Kirchglocken auch heute noch in fast jeder Stadt zu hören sind und somit seit mehreren hundert Jahren einen Teil unserer akustischen Umgebung darstellen, würde man die meisten Dinge, die Frau Dr. Tribbel eben erwähnte, heute so nicht mehr mit dem Ruhrgebiet verbinden. Ende des 19. Jahrhunderts ist es dann soweit. Der Kohlenbergbau erlebt einen massiven Aufschwung im Ruhrgebiet. Zahlreiche neue Zechen werden eröffnet und Arbeitskräfte aus ganz Europa zieht es ins Revier. Dies führt zu einem raschen Bevölkerungswachstum und einer schnell steigenden Urbanisierung. Für die zugezogenen Arbeiter werden Siedlungen errichtet. Viele davon befinden sich in unmittelbarer Nähe zu riesigen Zechen und Industrieanlagen.
In Essen war das ja dann so, dass die Kruppwerke waren größer als die Innenstadt, also als die Altstadt, so von der Fläche her. Ich glaube schon, dass das eine immense Lärmemission waren. Und auch Stahlhausen, das ist auch direkt neben mehreren großen Industriearealen gebaut und wirklich fast wie eingekesselt. Also sie gehen eine Straße runter, am Ende ist die Werksmauer.
Das hört sich für mich so an, als ob es dort ziemlich laut gewesen sein muss.
Genau, das heißt, ich glaube schon, dass man gerade in diesen Siedlungen, die auch dann sehr nah an den Zechen und so gebaut worden sind, gerade für die Arbeiter und Arbeiterinnen, dass das da doch auch sehr laut war. Und wenn dann immer diese Wolken da so hochgehen, das muss ja auch ein Geräusch gemacht haben. Ich denke, dass das auch ein sehr prägendes Geräusch gewesen sein muss.
Da Professor Tribbel nicht zur Zeit der Zechen im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, stellt sich euch sicher die Frage, wie sich das Leben denn hier nun wirklich angehört hat.
Das Grundbrummen, so eine Grundlautstärke war. Das war eigentlich immer.
Sozialwissenschaftler Stefan Goch wuchs in den 60er Jahren im Ruhrgebiet auf und erinnert sich noch gut an die Geräusche seiner Kindheit.
Zischen. Aber sehr unspezifisch, würde ich sagen. Die Kohlewagen oder Erzwagen, die da immer durch die Gegend fuhren. Das das Quietschen von Eisenbahnwagen.
Wie so viele andere sucht auch Gochs Vater Arbeit im Ruhrgebiet.
Mein Vater hat, wie sich das so gehörte, Arbeit im Ruhrgebiet gekriegt und ist dann nach Gelsenkirchen-Horst gezogen. Das waren erstaunlicherweise noch Zeiten, wo man auch eine Wohnung nur kriegte, wenn man in der Industrie arbeitete.
Das Leben der Menschen war also fest an die Industrie gebunden und beeinflusst so auch stark ihr akustisches Umfeld.
Also mein Vater ist zuerst zu Fuß zur Arbeit gegangen, dann mit dem Fahrrad und irgendwann hatten wir dann ein Auto. Das heißt, es war auch zum Beispiel so, dass es gar nicht den Verkehr gab. Also wir haben ja auf der Straße Fußball gespielt. Ne, also das wäre ja heute gar nicht mehr denkbar. Also selbst in irgendeiner Zechensiedlung wäre das nicht mehr denkbar eigentlich. Ne? Also zumindest standen da genügend Autos am Rand, wo man nicht gegenkühlen durfte.
Auch Susanne wächst im Ruhrgebiet auf. Allerdings circa 20 Jahre später. Bei einem Spaziergang durch den Westfalenpark in Dortmund erzählt sie uns, welche Geräusche ihr aus ihrer Kindheit in Erinnerung geblieben sind.
Also ich weiß, wenn wir in Hörde waren, da war Hösch halt schon sehr nah. Da hat man dann oft auch dieses Schlagen auf Stahl, sag ich mal, wahrscheinlich war das was anderes, aber dieses ein tierisch lautes Geräusch. Dann ging immer der Ofen an, dann kam und dann war der Himmel ganz rot. Ich habe früher drüben im Kreuzviertel gewohnt, da wurde die U-Bahn gebaut. Früher fuhr die Straßenbahn ja auf der Lindemannstraße. Und die haben den Tunnel direkt unter unserem Haus auch gebaut. Und dann dieses Fiepen, das war in der ganzen Luft. Man konnte gar nicht orten, wo kommt dieses Fiepen her.
Die Entwicklung im öffentlichen Verkehr scheint sich also auch stark auf Susannes Kindheit in den 80ern ausgewirkt zu haben.
Kinderlärm. Also ich habe jeden Tag auf der Straße gespielt. Ich wollte immer raus. Also immer. Alle wollten immer raus. Und die ganzen Kinder aus der Straße haben draußen gespielt und das war laut. Und dann war das früher auch so, dass dann so eine alte Oma aus dem Fenster gerufen hat.
Jetzt seid doch mal ruhig da unten.
Oder
geht sofort von der Wiese runter.
Also es war schon ganz viel Leben in der Straße.
Fassen wir einmal zusammen. Das Ruhrgebiet hat in den letzten Jahrhunderten einen immensen akustischen Wandel hinter sich. Zunächst geprägt von idyllischen landwirtschaftlichen Geräuschen, wandelt sich die Region zu einer industriellen Hochburg, dessen Umgebungslärm sich durch den Alltag aller Bewohner zieht. Dabei scheint vor allem die Entwicklung des Verkehrs in den letzten Jahrzehnten eine wichtige Rolle zu spielen.
Ja, ich bin jetzt gerade in der Gegenwart angekommen. Okay, bis gleich.
Wow.
Was wir hier hören, ist laut Husqvarna Urban Green Space Index die größte Grünfläche der viertgrünsten Stadt der Welt.
Das ist dann heute die B1, die ja nun in der Mitte auch immer noch einen Grünstreifen hat. Grünzüge heißt das, die quer durchs Ruhrgebiet gehen, als sozusagen grüne Bänder. Das Ruhrgebiet wird grüne Hauptstadt Europas.
Also das finde ich tatsächlich auch ein bisschen irritierend.
63,3% Grünfläche. Wenn ich persönlich an das Wort Grünfläche denke, assoziiere ich auf klanglicher Ebene damit eher sowas. 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 Oder auch sowas. Und nicht unbedingt. Hey, ich bin Cyril und studiere Sounddesign an der FH Dortmund. Aufgewachsen bin ich auch hier, also in Dortmund, und habe bereits in Vororten sowie in der tiefsten Innenstadt gewohnt. Doch wie klingt eine der grünsten Städte der Welt eigentlich? Ich persönlich verbinde mit Dortmund eine eher belebte Klangkulisse. Viele Menschen, viel Verkehr, Tag und Nacht. Ein gewisses Grundrauschen ist nonstop vorhanden. Und diese Stimme, die wir hier gerade gehört haben, das ist Tirza Hase, die wahrscheinlich bekannteste Stimme der Stadt.
Dortmund Hauptbahnhof, Kammstraße, Stadtgarten, Theater,
Dortmund Stadthaus, Stadtgarten.
An den oberirdischen Haltestellen hält die Stadtbahn nur nach Betätigung der Haltewunschtaste.
Wo wir gerade bei bekannt sind. Der BVB und generell Fußball sind natürlich klassische Assoziationen mit Dortmund. Das wirkt sich natürlich auch an Spieltagen auf die Klangkulisse aus.
Die Fußballkultur, wenn man sich das anguckt, wo denn, also vielleicht nicht bis ganz an die Gegenwart, da ist es ja mal Bayern München und so, aber sozusagen sehr, sehr viele der Pokale sind ins Ruhrgebiet gegangen und das Ruhrgebiet und auch Nordrhein-Westfalen insgesamt ist eigentlich die Region, wo die meisten sozusagen auch an einem Bundesliga-Wochenende ins Stadion gehen. Und das ist natürlich sozusagen auch mit dem üblichen Krach oder mit dem üblichen Feiern verbunden.
Ja, ist natürlich super lustig, ne? Also die Gesänge natürlich, auch das Krölen, also das hat man jetzt während der EM gut wahrnehmen können, aber ich konnte tatsächlich auch mal beobachten, wie wenn die U-Bahn einfährt und alle zum Stadion wollen, dann natürlich dann auch die herbeigeklatscht wird. Also das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass man für die U-Bahn klatscht, wenn die einfährt. Und wenn man da mal lustigerweise reinkommt, ist das schon sehr spezifisch.
Ich weiß nicht, wo sonst auch noch die Orte sind, wo Menschen ausgelassen laut sind.
Aber dieses Klischee, welches man mit dem Ruhrgebiet verbindet, Kohle, Stahl und Bier, das ist ja heute nicht mehr wirklich so. Außer das mit dem Bier, das hört man durch die hohe Dichte an Kiosken hier eigentlich überall zischen.
Die Kneipenkultur, die gerade im Ruhrgebiet ja mal relativ stark war, gibt es nicht mehr, ne? Also sozusagen die Lautstärke einer normalen Kneipe, wo ein paar Leute an der Theke stehen, ein paar Knobelbecher rummachen, eine Kegelgemeinschaft irgendwie aus dem Keller hochkommt und auch nochmal ein Schnitzel isst oder eine Currywurst, das gibt's ja zunehmend weniger. Und wo diese Kommunikationsorte entstehen sollen, das weiß ich nicht so genau. Aber wir werden sie für eine gesellschaftliche Entwicklung brauchen.
Kommen wir nun mal wieder auf den Verkehr zurück und erinnern uns an das Grundbrummen, von dem Dr. Stefan Goch gesprochen hat.
Ich weiß nicht, ob das Grundbrummen nicht ersetzt worden ist durch Verkehr. Ne? Also dass damit sozusagen eine gewisse Lautstärke erzeugt worden ist. Ich weiß gar nicht, wie die B1 vorher aussah. Aber das ist heute eine dreispurige Straße, wo auch nicht immer 50 war.
Also dieses Autorauschen ist, glaube ich, gerade in Dortmund ein wirklich sehr ständiges Geräusch, was man immer hat. So, ne? Und natürlich dann auch diejenigen, die da sehr schnell fahren. Und das finde ich doch immer wieder erstaunlich. Das hört man, glaube ich, wirklich nur am Ring in Dortmund, dieses ganze Rasen. Finde ich aber auch teilweise wirklich fast belustigend schon, dass man sich so eine Rennstrecke in der Stadt hält.
Das Umweltbundesamt hat einen Leitfaden zum Thema herausgegeben, in dem behandelt wird, dass durch Verkehr ausgelöster tieffrequenter Schall unter 90 Hertz von Menschen unterbewusst als bedrohlich wahrgenommen wird und unter einer Frequenz von 20 Hertz bei Menschen die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn, reizen kann. Ist man diesen Frequenzen über längere Zeit ausgesetzt, kann es zu Schlafstörungen, Ängsten, Depressionen, Gleichgewichtsstörungen sowie Tinnitus kommen. Um dies mal akustisch darzustellen, hören wir hier erst einmal normalen Verkehr. Dies sind die Frequenzen unter 90 Hertz. Und das sind die Frequenzen unter 20 Hertz. Ihr hört nichts? Ich auch nicht wirklich. Das liegt jetzt nicht an euren Kopfhörern oder Boxen, denn niemand nimmt diese Frequenzen wirklich wahr. Infraschall nennt man das. Lärmschutzmaßnahmen gegen Geräusche in diesem Frequenzbereich gibt es nicht. Nach dem ganzen Krach möchte ich euch gerne zur Entspannung zu dem meiner Meinung nach schönsten Park in Dortmund führen, dem Rombergpark. Ein 65 Hektar großer Park mit einem idyllischen See in der Mitte, einem botanischen Garten und Europas größter künstlicher Heide- und Moorlandschaft. Hier kann man im Sommer richtig gut entspannen.
Man kann es ja von Touristen gar nicht mehr hören, mein Gott, ist das grün hier?
Naja, wäre natürlich auch schön, wenn es auch grün klingen würde. Doch wie lässt sich das umsetzen? Vielleicht sollten wir dafür in die Zukunft schauen.
Mein Name ist Artkin Kodalak, Sounddesign-Student an der Fachhochschule Dortmund. Mich beschäftigt Noise Pollution, zu Deutsch akustische Verschmutzung, seit circa einem Jahr. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich mich persönlich davon im Alltag belästigt fühle und merke, wie wenig Gedanken darin investiert werden, unsere Welt auf akustischer Ebene erträglicher zu gestalten. Es macht den Anschein, dass Sichtbares oft einen höheren Stellenwert als Hörbares hat. Mehrmals die Woche bin ich morgens im Hirschpark in der Dortmunder Nordstadt, um vor der Uni noch ein wenig Sport zu treiben und zu entspannen. Dabei bemerke ich oft Gartenarbeiter, die den Park auf visueller Ebene säubern und pflegen, doch gleichzeitig mit immens lauten Rasenmähern und Laubbläsern akustisch verschmutzen. Das muss doch irgendwie auch leiser gehen, denke ich mir oft. Doch setzen wir vielleicht an einer anderen Stelle an. An einer Stelle, die womöglich ausnahmslos alle betrifft, die täglich ihr Zuhause verlassen, um von A nach B zu gelangen.
Also, das Ruhrgebiet hat ein ganz wesentliches Problem überhaupt in der Verkehrspolitik.
Das behauptet Professor Stefan Goch.
Dieses ganze öffentliche Verkehrssystem hat ganz viele Mängel.
Wir haben hier auf unserem Triebzug ein wenig Luftverlust.
Funktioniert irgendwie in der Abstimmung bisher recht schwierig.
Herr Verhalter, Fahrgäste, aus aktuellen Anlass müssen wir mal wieder darauf hinweisen, dass das Rauchen in den Zügen...
Es gibt drei unterschiedliche Schienenbreiten im Ruhrgebiet.
...leider nicht gestattet ist.
Das ist alles nicht so richtig kompatibel, das funktioniert mit der Deutschen Bahn nicht richtig und so.
Ähnlich so wie beim Fahrrad.
Das wird sich einfach ändern müssen.
Mit Rücksprache der Verkehrsleitung sollen Sie hier unseren Zug räumen.
Das heißt, da wird hoffentlich der Lärm abnehmen.
Einen genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen derzeit leider noch nicht nennen.
Weil wir auch einfach den Individualverkehr zurückfahren müssen.
Bitte haben Sie so lange Geduld. Vielen Dank.
Den Individualverkehr zurückfahren, während die Bahn unverlässlich ist. Das klingt schwierig, aber gibt es da vielleicht noch eine andere Stellschraube?
Ich mache inzwischen einen Großteil der Prüfung per Zoom. Da fahre ich gar nicht mehr durch die Gegend. Also ich mache jetzt 2 Homeoffice-Tage, ich könnte aber 3 machen. Das heißt, ich fahre auch viel weniger.
Okay, von zu Hause zu arbeiten ist für manche von uns möglich, für andere jedoch schlechtweg nicht. Wie wäre es, wenn wir die Fahrzeuge ändern? Elektroautos. In der Zukunft sollen wir alle damit fahren. Ist das die Lösung, die wir suchen?
Also ich finde, dass so eine große Chance ja sein könnte, ist ja tatsächlich, also dass E-Mobilität ja wesentlich leiser ist.
Professorin René Tribbel ist überzeugt. Aber laut einem Online-Artikel der Deutschen Gesellschaft für Akustik sei das Lärmminderungspotenzial von Elektroautos limitiert. Bei Geschwindigkeiten von 30 km/h und langsamer sei eine Pegelreduktion von 4 dB im Dauerschallpegel erreichbar. Doch auch wenn auf den Straßen ausschließlich Elektroautos fahren würden, wäre bei Geschwindigkeiten von 50 km/h schon nur noch eine Lärmminderung von ca. 1 dB zu erwarten. Außerdem ist noch zu beachten, dass Elektrofahrzeuge laut EU-Verordnung gewisse Warnsignale von sich geben müssen. Dazu steht im Artikel der Deutschen Gesellschaft für Akustik, dass Blinden- und Sehbehindertenverbände eine Gefahr darin sehen, dass Elektroautos akustisch zu spät wahrgenommen werden und somit das Unfallrisiko steigen könnte. Okay, jetzt haben wir über ein paar Sachen gesprochen, die uns in der Gegenwart stören und über Limitationen von Lösungsansätzen. Bis jetzt gibt es noch keinen rosigen Ausblick in die Zukunft. Also lass uns doch mal darüber sprechen, was wir denn gerne in der Zukunft hören möchten.
Ich hoffe immer so ein bisschen, dass damit auch wieder so mehr Bäume und Natur in den Sinne zurückkommt, dass man eben auch, kann man sich jetzt gerade, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man durch die Stadt geht, dass man an so einer Straße auch mal Vogel zwitschern hört. Das kommt, glaube ich, gerade wenig vor, muss ich ehrlich sagen, wenn man nicht gerade in einem Park ist. Ne?
Mehr Natur und Vogelgeräusche außerhalb von Parks finde ich super, da bin ich sofort dabei. Hier ist ein Vorschlag. Außerdem eine Spielerei, wie der Verkehr in Zukunft klingen könnte. Okay, zugegeben, das klingt ein wenig wie aus einem Science-Fiction-Film. Ausgeschlossen ist solch eine Klanglandschaft trotzdem nicht. Aber schauen wir doch mal, was wir heutzutage mit relativ simplen Mitteln schon erreichen können. Stellt euch eine Schnellstraße vor. Der Designcampus der FH, wo ich studiere, steht direkt neben der zuvor von Cyril erwähnten B1. Zur Erinnerung, die hört sich ungefähr so an. Nun stellt euch vor, man baut da eine Lärmschutzwand hin. Platziert ein paar mehr Bäume. Einen Wasserbrunnen. Und vielleicht noch eine musikalische Klanginstallation. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in die Klanglandschaft des Ruhrgebiets geben und auch generell für das Thema Klanglandschaften und Noise Pollution sensibilisieren. Diese Episode ist Teil der Podcast-Reihe Fabrik Funk der Landschaftsverbände LWL und LVR in Kooperation mit der Fachhochschule Dortmund. Seminarteilnehmende waren Bastian Power, Lukas Pauksch, Cyril Bouchard und Arkin Kodalak. Die Produktion lief unter der Leitung von Professor Jörg Lensing. Thank you.